Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Mit Wein Staat machen ist der Titel eines politik- und kulturhistorischen Buches von Knut Bergmann, der heute mein Gast ist. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und untersucht auf sehr unterhaltsame, aber doch äußerst fundierte Weise die politische und kulturelle Bedeutung von Wein- und Tischkultur in der Bundesrepublik Deutschland. Und er zeigt, dass kulinarische Inszenierungen, insbesondere bei Staatsbanketten, weit mehr als bloße Gastfreundschaft sind. Sie spiegeln politische Haltungen, kulturelles Selbstverständnis und gesellschaftliche Wandlungsprozesse wider. Schön, dass du heute mein Gast bist, dass wir über Politik und Wein und Kultur sprechen können, lieber Knut.
Hallo Julia, freue mich auch.
Ja, du demonstrierst in deinem Buch, wie seit der Ära Theodor Heuss die Auswahl von Speisen, von Weinen bei offiziellen Anlässen ja nicht nur Gastfreundschaft demonstriert hat, sondern auch politische Symbolik in sich trägt. Und aus meiner Forschung weiß ich recht gut, wie symbolträchtig Orte sein können, Gebäude, insgesamt die politische Architektur. Aber hier geht es ja nun mal um ein Getränk. Also wie politisch ist eigentlich Wein?
Oh, Wein kann sehr politisch bleiben. Also das ist natürlich nur so ein kleiner Teilaspekt von politischem Zeremoniell und politischer Symbolik. Du hast ja gerade auch schon auf Architektur verwiesen. Aber das hat ja ganz viele Dimensionen, Orte, Architektur, Kleidung, sagt viel aus, aber eben auch durchaus der Wein. Und das hat, so mal ein aktuelles Beispiel zu nennen. Alle erinnern sich noch, wie Emmanuel Macron im Februar, Anfang Februar 22 nach Moskau gefahren ist, um mit Wladimir Putin darüber zu reden, dass er dann die Ukraine vielleicht doch nicht angreifen soll oder da die Vollinvasion machen soll. Und wir erinnern uns alle noch an diese Bilder, an dieser lange weiße Tisch, der wohl Corona-bedingt da dann immer allen Gesprächspartnern vorgesetzt wurde. Und es hat bei diesem Treffen hat es auch ein Mittagessen gegeben. Da habe ich nie Bilder von gesehen, aber es gibt ein Bild von der Menükarte. Und der Wein, der dort gereicht wird, stammt von der Krim. Zum einen der Rote ist eine autochthone Rebsorte von der Krim, das andere ist ein Chardonnay. International bekannte Rebsorte, wächst eigentlich überall, aber eben auch auf der Krim. Aus dem Jahrgang 2015, also wir sind eben ein Jahr, damit ein Jahrgang nach der Krim-Besetzung. Und eben dieser Wein wird ausgeschrieben als russischer Wein. Das heißt, das ist dann mit Wein Annexion machen. Und jetzt weiß man nicht, ob Emmanuel Macron da überhaupt von getrunken hat. Meistens, je ernster das wird, desto weniger wird wahrscheinlich auch meistens getrunken. Aber man muss natürlich, und auch ob Macron was von Wein versteht überhaupt, aber man hat halt immer jemanden in der Delegation, der das tut. Und tatsächlich ist in der französischen Delegation diese Weinwahl verstanden worden als eine Anspielung auf die verstärkte französische Marinepräsenz im Schwarzen Meer. Das wäre ein ganz aktuelles Beispiel. Und insofern, dem wohnt halt eine hohe Symbolik inne. Und für die Bundesrepublik, wenn man jetzt historisch reinguckt, könnte man noch ergänzen, dass wir sind ja ein föderales Land und man kann mit Wein, also Riesling, also die deutsche Weißwein-Paraderebsorte, deutscher Riesling, ist immer Weltklasse gewesen, also auch durchaus in den schwierigen 60er, 70er und 80er Jahren hat es immer extrem gute Rieslinge gegeben. Riesling ist als Rebsorte, der sehr terroir-spezifisch ist, also er schmeckt unterschiedlich, je nachdem, wo er wächst. Und jeder, der mal einen idealtypischen Mosel-Riesling getrunken hat, kann, ohne dass er viel von Wein versteht, den von einem idealtypischen Rheingau-Riesling unterscheiden. Und insofern ist das eine Möglichkeit, föderale Vielfalt zu bebildern. Und gemessen an den sehr spärlichen Möglichkeiten, die wir in der Bundesrepublik überhaupt haben, aus historischen Gründen den Staat zu repräsentieren, sollte man dann vielleicht auch eine entsprechende Fertigungstiefe haben. Also da vielleicht noch mal kurz an den Anfang zurück zu bei deiner Frage. Eben in Frankreich ist es eben auch die Architektur, sind es die Uniformen. Da ist es auch kein Problem, dann französische Kampfflugzeuge irgendwie über Champs-Élysées fliegen zu lassen und die Trikolore hinter sich herziehen zu lassen, um die Luft zu zeichnen. Das wäre ja in Deutschland alles undenkbar. Und insofern ist eben der Wein eine Möglichkeit, tatsächlich unser Land vorzustellen einem Gast.
Jetzt hast du schon viel zu nationaler Identität gesagt, was ja eben genau ein Baustein sein kann, aber auch eben ein Instrument diplomatischer Kommunikation. Du sagst im Buch über den Ausschankstil der Bundespräsidenten, um mal zurück jetzt zur deutschen Geschichte zu kommen, seine kulturelle Stimmungsbilder, politische Haltungen abzulesen, hinsichtlich der Wertschätzung deutscher versus ausländischer Weine. Kannst du das mal am deutschen Beispiel, an unserer Geschichte historisch vielleicht etwas demonstrieren und klarer machen?
Also die Grundüberlegung ist ja erstmal auch für die Bundesrepublik Deutschland, auch als ich auf dieses Thema überhaupt gekommen bin, mal so die Grundfrage, hat es eigentlich bei deutschen Staatsbanketten immer deutschen Wein gegeben? Oder bei bundesrepublikanischen Staatsbanketten immer Wein aus Westdeutschland? Und in Frankreich wäre das überhaupt keine Frage. Frankreich ist eben eine Weinnation par excellence. Roland Barthes, der Philosoph, hat in seinem Buch Mythen des Alltags geschrieben, eben, dass der Wein in Frankreich zur Staatsräson gehört. So, da würde man in Deutschland jetzt eben nicht drauf kommen. Und trotzdem kann man beispielsweise in den Anfangsjahren der Bundesrepublik sehen, nicht nur am Wein, aber auch am Wein, dass bei den Staatsbanketten wesentlich opulenter kommuniziert wurde, als das heute der Fall ist. Also ein Staatsbankett heute ist so etwas salopp gesagt, so etwas, was sich jeder leisten kann. Letztlich, das ist so Ein-Sterne-Landküche, sehr regional geprägt. Das kommt, alle Zutaten kommen aus Deutschland. Der Wein ist rein deutsch. Auch die alkoholfreie Begleitung ist rein deutsch. Und das ist in den Anfangsjahren der Bundesrepublik nicht so gewesen. Da ist es ziemlich opulent gewesen. Gemessen auch an dem Wohlstandsniveau der damaligen westdeutschen Bevölkerung, ist es durchaus opulenter gewesen. Also da ist es also wirklich ein geldwerter Vorteil gewesen, wenn man zu einem Staatsbankett eingeladen wurde. Und auch der Wein war im Schnitt höherklassig, als das heute der Fall ist. Und das ist natürlich so ein bisschen auch dann die Bebilderung des Wirtschaftswunders gewesen. Das muss keine wirklich bewusste Entscheidung gewesen sein, aber es lag einfach in der Zeit. Und man sieht es beispielsweise übrigens da auch in der Kleidung. Heute wird bei Staatsbanketten nur noch ganz, ganz, ganz selten Frack getragen. Und wenn überhaupt, ist das, wenn Könige oder eben gekrönte Häupter zu Gast sind. Aber selbst eben bei den letzten Staatsbesuchen des englischen Königs beziehungsweise auch seiner Mutter, die beiden Male vorher, wurde auch nur noch Smoking getragen. Und da hat man einfach insgesamt ein bisschen downgegradet. Und insofern beschreiben diese Staatsbankette heute und auch die Weinwahl das, was Theodor Heuss schon Anfang der 50er Jahre als Maßgabe zum bundesdeutschen Staatszeremoniell gemacht hat, nämlich das Pathos der Nüchternheit.
Das ist ja auch so ein Motiv, was du sehr eingehend in deinem Buch beschreibst, also die Haltung, sich sozusagen eher rational, zurückhaltend, verantwortungsvoll zu betragen. Und jetzt hat mich eben so ein bisschen der deutsch-französische Vergleich, den du angestrengt hast, getriggert. Du sagst nämlich, da gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Der deutsche Präsident steht in der preußischen Tradition eher als der erste Diener des Staates
Ja.
und in Frankreich der Nachfolger des Sonnenkönigs Ludwigs der 14. Und kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen auflösen, noch mal ein bisschen erklären und vor allem dann auch auf die heutige Zeit übertragen? Also geht es bei den Franzosen immer noch so zu? Ist es immer noch heute, gilt es heute immer noch so?
Das sind natürlich idealtypische Zuschreibungen. Aber wenn wir jetzt noch mal auf die Staatstafel gucken, dann sehen wir, dass, also beim Wein ist das nicht ganz so deutlich, aber die Franzosen schenken schon hochklassiger aus, als wir das in Deutschland tun. In Deutschland ist das bei den Weinen tatsächlich eine bewusste Entscheidung, nicht das Bestmögliche zu machen. Also das hat auch haushalterisch macht das keinen Unterschied, ne? Also wir haben ungefähr 3 eingehende Staatsbesuche im Jahr. Zu so einem Staatsbankett kommen maximal 160 Leute. Wir gehen nicht rein in den großen Saal in Schloss Bellevue. Und der ehemalige Bundespräsidialamtschef unter Johannes Rau, Staatssekretär Rüdiger Frohn, hat mal so schön gesagt, die Leute kommen ja, also sind ja viel zu seriös für Ausschweifungen. Die kommen ja nicht zu so einem Staatsbankett, um sich zu betrinken. Das heißt, man kann also rechnen, sehr großzügig pro Gast ist es vielleicht in Summe eine Flasche Wein. Das heißt, selbst wenn man da jetzt die teuersten deutschen Weine nehme, macht das in den Gesamtrepräsentationskosten alleine des Bundespräsidialamtes, macht das keinen Unterschied. Und dann ist eine bewusste Entscheidung, eben, wenn ich das mal mit des ehemals deutschen liebsten Kind vergleichen darf, dem Auto, das sind halt sehr gute Marken, das sind sehr gute Winzer, aber es ist eben dann, was weiß ich, so ein Audi A6 mit einem 2,0 Liter Motor und natürlich geregelten 3-Wege-Katalysator Euro 7 Norm. So, aber es ist eben nicht der V8, der dann da eingebaut wird. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und bei den Franzosen wird das noch deutlicher. Die schenken dann schon hochklassiger aus. Aber vor allem, die machen wirklich, die haben bei ihren Staatsbanketten den Anspruch auf so eine Drei-Sterne-Küche. Joschka Fischer hat mal gesagt, der wirklich nun was von Essen und Trinken versteht, dass die französischen Staatsbankette die besten der Welt seien, was das Essen angeht, aber eben dann auch direkt den Zusatz gemacht, wenn sowas man in Deutschland machen würde, dann würde sofort die Bild-Zeitung auf der Zinne tanzen. Und alleine das ist davor. Und da haben wir auch ein anderes Bild, wir als Deutsche ein anderes Bild von unseren Politikern, weil es vielleicht noch so als eine theoretische Überlegung, das Staatszeremoniell gilt. Also jetzt in der Literatur, wenn man sich das theoretisch anguckt, ist etwas, wo wir als Bevölkerung auch hineingucken wollen und uns darin wiederfinden wollen. Wir wollen repräsentiert werden von unseren Repräsentanten, wir wollen uns in denen wiederfinden. Und jetzt kann man über gerade die kulinarische Diplomatie auch von Helmut Kohl beispielsweise durchaus spotten, aber Helmut Kohl war natürlich viel, viel mehr ein Durchschnittsdeutscher, als dass der damalige Bundespräsident zu seiner Zeit gewesen ist, Richard von Weizsäcker, wo sich dann lustigerweise eben also die bundesdeutschen Intellektuellen auf einmal in einem durch und durch adeligen Menschen wiedererkannten. Ja. So, und insofern haben wir jetzt aber, wenn man dieses Bild von dem Spiegel, in den wir als Bevölkerung gerne gelegentlich blicken wollen, uns daran wiederfinden wollen, wenn man das eben auf Staatsbankette überträgt, hat das eben eine andere Aussage, als das beispielsweise in Frankreich oder in Großbritannien oder in den USA der Fall ist.
Was ich mich da direkt frage, ist, man könnte ja auch sagen, wir sind ein Land mit einer Bierkultur. Inwiefern beißt sich denn das? Also ich habe noch nie davon gehört, dass man irgendwie eine Starkbierprobe, wobei Starkbier vielleicht dann auch noch ist, aber eine Bierprobe oder verschiedene Biersorten bei einem Staatsbankett ausgeschenkt hat. Weißt du da was darüber? Woran liegt es eigentlich? Muss es vergleichbar dann doch international sein? Also man trinkt einfach Wein. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch die zweite Frage, was ist denn mit den Italienern und den Spaniern dann? Die denke ich auch sofort, wenn ich an Weinkultur denke.
Ja,
Das sind
also
doch auch Spanier.
tatsächlich bei Bier, das hat lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt bei Staatsbanketten. Also es gab durchaus Bier für die, die was haben wollten. Gibt es eine schöne Geschichte mit Jacques Chirac, der Biertrinker war und Lieblingsmarke skurrilerweise Corona Extra. Und dann war der bei Johannes Rau zu Gast. Das war jetzt, glaube ich, kein Staatsbankett. Sondern war bei Johannes Rau zu Gast, als der Bundespräsident war. Und Johannes Rau war ja auch ein Pilztrinker aus Wuppertal und ne, direkt bei der NRW-Schule um die Ecke. Und dann wollte man also sich besonders gut vorbereiten, hat Corona extra für diesen Gast besorgt. Und dann hat Jacques Chirac gerne ein Bier genommen, hat aber auf einem deutschen Pils bestanden. So, das ist dann eben so die Bierdiplomatie dabei. Mittlerweile wird tatsächlich auch im Bellevue mit Craft Beer experimentiert. Aber vielleicht haben wir diesen Kulturstrang, Biernation zu sein, dem ja so ein bisschen was, wie soll ich sagen, Einfaches, Simples anhängt, so etwas Proletarisches anhängt, eben auch früher nicht ernst nehmen wollen. Und das funktioniert eben jetzt, wo man dann Craft Beer hat und es eben was handwerklich Individuelles wird. Aber natürlich hätte man auch eben mit Fug und Recht über die Jahrzehnte hinweg auch immer deutsches Bier dort auffahren können, weil das einfach immer sehr, sehr gut gewesen ist und auch eben gerade das Reinheitsgebot ja auch weltweit eine Strahlkraft hat. Ja.
Jetzt
Aber
gibt's.
das kommt jetzt durchaus. Also ich glaube, das ist eben auch ein Teil davon, dass wir jetzt die Kulinarik insgesamt in der Breite anders ernst nehmen und auch als einen Beitrag zur Identität und auch als etwas positiv kulturell konnotiertes, dass wir das ernster nehmen. Und kurz einen Satz eben, weil du gefragt hast, Italien und Spanien, ja, selbstverständlich gibt es auf spanischen und italienischen Staatsbanketten auch nur die entsprechenden Weine aus dem Land. Klar.
Ja, bei den Craft-Bier-Herstellern, die du gerade angesprochen hast, da gibt es ja viele Startups auch in Berlin. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die jüngere Generation da möglicherweise auch so einen kleinen Wandel einleitet. Das weiß ich nicht. Das wäre vielleicht dann so eine noch angehängte Frage. Ich habe mich aber gerade gefragt, weil du Proletarier gesagt hast, und kommt es so drauf an, welches Bier passt sozusagen zu welcher gesellschaftlichen Schicht oder zu welchem Milieu? Das bringt mich zu den politischen Parteien. Macht das einen Unterschied, welcher Wein sozusagen, also einerseits aus der Sicht des Gastgebenden, spielt da die politische Partei eine Rolle und auch umgekehrt der Gäste, die kommen, aus welchen Parteien sie kommen? Das ist vielleicht bei einem Bundespräsidenten eben gerade nicht ganz so relevant, aber bei einem Bundeskanzler dann schon wieder doch und bei einem französischen Staatspräsidenten eben auch. Es hängt ja dann so ein bisschen vom politischen System ab, inwiefern Parteipolitik dann neutralisiert wird oder eben doch ganz relevant ist.
Also da wird es natürlich dann jetzt sehr speziell. Ich gehe mal davon aus, dass Bärbel Baas, dass wenn sie bei sich zu kleinen Runden lädt, zu, ich weiß nicht, Frikadellen oder sowas, dass es dann bitte König Pilsner aus Duisburg gibt. Das wäre jetzt mal einfach meine Erwartung. Also ich weiß auch, dass es da mal bei irgendeiner Verabschiedung von Mitarbeitern da gab es dann Köpi, also das ist dann das, eben als das Duisburger Bier. Ne? Ansonsten, wenn man jetzt auf den repräsentativen Akt zurückguckt, also die Staatsbankette sind natürlich das, was am sichtbarsten sind. Und das sind auch das, wo vielleicht mal eine Menükarte überhaupt in die Öffentlichkeit von kommt. Ne? Also alles das, was hinter geschlossenen Türen stattfindet, da muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen, wie offiziell ist jetzt der Charakter davon. Also es gibt ja diese schöne Anekdote von Theodor Heuss, der eine ziemliche Nachteule war. Und was ein bisschen problematisch ist jetzt bei offiziellen Veranstaltungen. Und der hat dann, wenn er dann noch eben lange da saß mit seinen Gästen beim Wein, kam dann sein persönlicher Referent und sagte, ja, Herr Bundespräsident, Sie müssen jetzt mal, ne, auch gehen und so. Und dann sagte Theodor Heuss so, ja, der Heuss geht, der Bundespräsident geht jetzt, der Heuss bleibt hocke. Ja, und dann war das die klare Unterscheidung. Jetzt bin ich hier als Privatperson und letztendlich ist es dann als Privatperson auch relativ egal, was der macht, weil das eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und insofern, wenn man jetzt auf die Staatsbankette guckt und das eben als den offiziellen Akt nimmt, dann ist das eigentlich völlig unabhängig gewesen von Parteifarben. Man muss sagen, eben der deutschen Weinkultur, die Winzer sind der Bundesregierung unter Gerhard Schröder, insbesondere Joschka Fischer, sehr dankbar, weil er sehr viel getan hat für den deutschen Wein, ihn auch im Ausland bekannter zu machen. Also der hat auch mal zu einer Reise irgendwie 10 oder 12 Winzer mitgenommen. Da schwärmen die heute noch von. Ansonsten ist das über die Jahrzehnte eigentlich immer auf demselben Niveau geblieben. Es hat sich eher daran gespiegelt, ob sich der Amtsinhaber oder Leute aus dem Apparat für Wein interessiert haben. Also das ist so ein bisschen wie bei der Familie. Und wenn man halt einen Onkel hat, der einen riesen Weinkeller hat und der sich auskennt, dann ist der Wein bei den Familientreffen meistens einfach besser. Ne? Und wenn keine Ahnung hat, dann nimmt man halt das, was da angeboten wird und dann ist es meist schlechter. Das ist wirklich ganz simpel. Also ich meine, diese Gesetzmäßigkeiten, die in der Familie gelten oder bei einer Familienfeier gelten, die gelten natürlich genauso auch bei Staatsbanketten. Insofern totaler Tiefpunkt, obwohl eigentlich wahrscheinlich der repräsentativ am meisten vorgebildete Bundespräsident war Karl Carstens, der eben also vorher Bundestagspräsident war, der zu einem frühen Zeitpunkt in seinem Leben mal der Bremer Landesvertreter in Bonn gewesen ist, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der eigentlich hinreichend hätte Erfahrung im protokollarischen Ding haben sollen. Das ist da wirklich Kraut und Rüben von grauenhaft bis großartig. Also man versteht es auch nicht, was da eigentlich passiert ist. Ein Unterschied ist, was in der Parteifarbe oder was die Parteizugehörigkeit ausgemacht ist, dass unter Gustav Heinemann, dann dem ersten sozialdemokratischen Bundespräsidenten, tatsächlich die Gästelisten sich verändert haben. Auch bei den Staatsbanketten. Man hat dann eben sehr viel breiter eingeladen, auch Gewerkschaftsvertreter kamen dann, auch mehr normale Bürger, also jetzt nicht zu Staatsbanketten, sondern zu anderen Festivitäten des Bundespräsidenten und das hat sich dann in der Kleiderordnung wieder gespiegelt, weil man also von diesem bis dahin war halt wirklich bei Staatsbanketten frack. Und da hat man das dann ein bisschen zurückgenommen, weil man eben vielleicht Gewerkschaftsvertretern nicht zumuten wollte, sich dann einen Frack zu leihen. für ein Staatsbankett. Und das hat dann auch zu einer Demokratisierung der Gästelisten beigetragen. Es ist aber nicht so gewesen, dass man das hätte in den Speisen und Getränken messen können, wobei man da dann so ein bisschen die Opulenz da in der Zeit eh ein bisschen abgenommen hat. Also da hat man dann auch oft nur noch vier Gänge gemacht. Zum Teil sind es heute auch nur noch drei. Das kommt so alles aus dieser Umbruchphase. Aber das ist natürlich auch im Spiegel der Zeit gewesen. Das ist eine kulturelle Weiterentwicklung gewesen in der Bundesrepublik. Das ist genauso wie, dass wir jetzt eben handwerkliches Craft Beer haben in Berlin und eben, dass sich da jüngere Leute mehr für begeistern. Ne? Das ist eben auch so ein Trend der Zeit, der natürlich dann irgendwann auch auf der Staatstafel ankommt und sich da wieder spiegelt.
Bevor wir vielleicht noch mal so ein bisschen Wandel Bonner zur Berliner Republik und was die junge Generation vielleicht heute erwartet oder auch ausmacht, bevor wir da noch mal drüber sprechen, würde ich gerne noch mal auf den Titel des Buches kommen. Also man merkt ja schon, dass du ein Experte bist, bestimmt auch irgendwie selbst Weintrinker, dich also wirklich für die Materie interessierst, aber Önologe, soweit ich informiert bin, bist du nicht. Aber das muss man ja schon fast sein, wenn man so tiefe Einblicke hat und diese Zusammenhänge so herstellen kann, weil es gibt ja wahnsinnig viele Weinsorten, Weinreben, es gibt oder Rebsorten, das ist der richtige Begriff. Es gibt unglaublich viele Cuvées, es gibt Anbaugebiete, es gibt verschiedene Länder, Traditionen und dann auch die Macharten und so weiter. Also man muss sich ja schon, wenn man das so alles zusammen nicht einfach erratisch irgendwie überinterpretiert da drauf zu beziehen, sondern wirklich herauslesen können, muss man sich damit ja schon sehr intensiv beschäftigen. Du bist Politikwissenschaftler. Meine erste Frage ist, wieso kannst du das so? Und die zweite Frage ist, wie bist du auf den Titel des Buches gekommen? Weil dieses mit Wein Staat machen, was ich wirklich nahezu genial finde als Titel, könnte man ja auch idiomatisch verstehen im Sinne einer Aufforderung, also repräsentativ auftreten.
Also ja, du kannst so ein Buch, glaube ich, nicht schreiben, wenn du nicht gerne Wein trinkst. Ne? Also du musst, weil sonst das, also man könnte sich dem theoretisch auch rein theoretisch nähern. Ne? Also das, was man hat, das Artefakt eben aus der Zeit, ist die Menükarte. Und da vielleicht ist nochmal auch der Wein insofern kulturhistorisch besonders interessant, weil ich eben, wenn ich eine Menükarte habe und da den Wein drauf sehe, und es ist eben immer ausgezeichnet worden, was das war, also zumindest die Weinlage, von denen es eben auch viele heute noch gibt. Und oft standen dann auch noch die Winzer dabei oder man kann aus den Akten nachvollziehen, welche Winzer das waren. Dann kann ich dir auch sagen, bei dem Staatsbankett von 1955, ohne dass ich den Wein getrunken habe, welche Wertschätzungssignale, welche Distinktionsmerkmale gehen von diesem Wein aus? Ne? Weil ich sehe dann, ist das ein hochklassiger Winzer gewesen, ist das eine hochklassige Lage gewesen, war der Jahrgang. Jetzt setzen wir mal voraus, dass der Wein irgendwie auch vernünftig auf den Tisch kam, also in der richtigen Temperatur und in halbwegs geeigneten Trinkgefäßen und keinen Korken hatte. So. Beim Essen ist das ein bisschen anders, weil da weiß ich nicht, was der Koch konnte. Da weiß ich nicht, wie die Zubereitungsbedingungen waren, die also zumindest in der Bonner Republik in Schloss Augustusburg ziemlich erbärmlich waren. Da war das in Thermobehältern in Bonner Hotelküchen vorgekochtes Essen, was dahin geschafft wurde, weil es in Schloss Augustusburg keine vernünftige Küche gab. Und dann weiß ich auch nicht, wie die Zutaten waren. Ja, also das heißt, über das Essen das zu ermitteln, ist viel, viel schwieriger. Natürlich kann ich sagen, wenn es da eben Rinderfilet gibt, dass das per se schon mal hochklassig ist, aber eben Rinderfilet kann eben auch so oder so sein, es kann zäh sein, es kann zu durchgebraten sein, es kann kalt auf den Tisch kommen und so weiter. Da spielt also die Darreichungsform eine viel größere Rolle. Und diese Distinktionsmerkmale sind da nicht ganz so eindeutig, wie das eben beim Wein ist. Ne? Insofern kann man sich das theoretisch auch rein aus der Theorie erschließen, aber man sollte sich schon dafür interessieren, weil sonst wird es irgendwie eine arg trockene Veranstaltung. Ich habe tatsächlich ich habe in Bonn studiert. Das hilft halt auch, diese Nähe zur Politik zu haben und irgendwie Teil dieser Bonner Republik gewesen zu sein. Also ich hatte meinen ersten Bundestagsausweis als Praktikant der SPD-Bundestagsfraktion 1994. Ne? Also das ist auch schon ein bisschen was her. Und ein Bekannter von mir hatte einen Weinladen. So. Und da habe ich dann angefangen, mich echt dafür zu interessieren. Und da haben wir ja viel probiert. Und da bin ich auch damals wirklich über diese Fragen gestolpert. Was gab es denn jetzt eigentlich da bei den Staatsbanketten? Und habe das dann vertieft. Ich habe ja selber mal 5 Jahre im Bundespräsidialamt verbracht als Grundsatzreferent in der Amtszeit von Horst Köhler und habe dann einfach da mal so ein paar Sachen eingesammelt und habe dann danach irgendwann mal angefangen, das zu skribbeln. Und Dann ist eben ein bisschen durch einen Zufall ein ganzes Buch draus geworden. Das hatte ich eigentlich nie gedacht. Und den Titel dann tatsächlich hat der Verlag erfunden. Und das war wirklich genial. Ja, das war richtig gut.
Ja, jetzt sind wir, du hast gerade von Feldversuchen gesprochen und der Freude am Wein, jetzt sind wir da, aber da kommen wir nicht ganz drum hin, am Ende nochmal über die Schattenseiten auch zu sprechen, also Sucht und Gesundheitsgefährdung. Und ich hatte eben gesagt, ich komme nochmal auf die jüngere Generation zu sprechen. Viele junge Menschen heute leben ja bewusster, leben gesünder, verzichten auf Fleisch oder überhaupt tierische Produkte, trinken vielleicht weniger Alkohol als das früher selbstverständlich war. Gleichzeitig gibt es einen Trend zu vielleicht einem alltäglichen, normalisierten Drogenkonsum. Alkohol als Alltagsdroge darf man da wahrscheinlich einfach nicht unterschätzen. Und jetzt ist ja die Frage, wird mit diesen Staatsbanketten, wird mit politischem Trinken, sage ich das, nenne ich das jetzt mal, in der Berliner Republik Alkoholgenuss vorgelebt. Man könnte das positiv framen im Sinne von stilvoll, maßvoll. Man könnte es genauso gut negativ framen und sagen, das ist eine Form von Verharmlosung und Verherrlichung letztendlich als Kulturgut. Aber eigentlich ist es schon etwas, was auch eben hochgradig gesundheitsgefährdend sein kann bei übermäßigem Genuss. Wie siehst du das?
Also auch da ist natürlich das ein Abbild unserer Kultur. Und Alkohol, der maßvolle Alkoholkonsum gehört zu unserer Kultur noch dazu. Also gerade Wein hat eben da eine hohe kulturelle Bedeutung. Aber wie gesagt, vorhin, Rüdiger Frohn hatte das ja in diesem schönen Satz gesagt, die Leute kommen, die sind ja viel zu seriös für Ausschweifung, war, glaube ich, das Zitat, ne? Mir ist nicht bekannt geworden, dass jemals auf einem Staatsbankett jemand richtig volltrunken gewesen wäre. Also einzige Ausnahme ist Leonid Brezhnev gewesen 1978, als er dann zum Staatsbesuch in die Bundesrepublik kam, als letztes Staatsoberhaupt einer der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Der war aber einfach Alkoholiker und er hatte tatsächlich auch Wodka mit zu diesem Staatsbankett gebracht und der war dann irgendwann auch wirklich hin. Ansonsten ist das von Teilnehmern an Staatsbanketten mir so nicht bekannt geworden. Das ist auch vom ganzen Surrounding her kein Ort, wo man das macht. Und man kann auch davon ausgehen, dass gerade die Staatsoberhäupter, also wenn es dann wirklich ernst ist, in den Situationen sowieso keinen Alkohol trinken. Also das ist, oder ein Glas, mehr nicht. Die müssen halt einen klaren Kopf behalten. Ne?
Das ist das, wo das Anstoßen, das Glas erheben und
Genau,
nicht
ja.
trinken.
Genau, also das ist, und auch auf vielen dieser Toastbilder sieht man, dass die nur Wasser im Glas haben. Also jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber im Ausland. So, also insofern, da würde ich jetzt nicht so ein Thema draus machen und das, wo natürlich sich aber auch die Kultur widerspiegelt. Also das, wo jetzt eben der Trend geht, weniger Fleisch essen, weniger Alkohol trinken, das natürlich mittlerweile bei Staatsbanketten vorher abgefragt wird, ob eine vegetarische Variante gewünscht wird. Und selbstverständlich hat man immer auf die, insbesondere bei dem Gast, also dem Staatsgast selbst, hat man immer Rücksicht darauf genommen, was der mag und was der nicht mag. Zum Teil haben die dann auch ein anderes Menü serviert bekommen haben. Also zum Beispiel der israelische Präsident Herzog 1987, der erste Staatsbesuch eines israelischen Staatspräsidenten in der Bundesrepublik, der durfte kein Salz essen. Und da habe ich tatsächlich selber die Küchenbestellzettel gesehen, da steht halt eben drauf, salzarme Kosten. Der hat dann eben in Teilen auch einfach ein anderes Menü bekommen. Das sieht natürlich keiner. Also natürlich nimmt man darauf Rücksicht. Und es ist tatsächlich auch so, seit ein paar Jahren wird auf, wie ich finde, eine sehr schlaue Art und Weise vom Koch im Präsidialamt, Jan-Göran Barth heißt der, ganz netter, ganz kluger Kollege, der hat angefangen, dann auch mit alkoholfreier Begleitung zu experimentieren. In der Bonner Republik war das dann auf den Menükarten Orangensaft, bestenfalls Orangensaft, frisch gepresst. Und mittlerweile bieten die seit einigen Jahren auch immer eine alkoholfreie Begleitung an, die auch ausgewiesen wird auf den Menükarten und zwar auch jeweils zu den Gängen passend. Das ist eben von so einer Saftmanufaktur. Fermentierte Sachen, da gibt es halt mittlerweile wirklich sehr gute Produkte, die dann auch eben auf die Gänge abgestellt werden. Und so wie es dann eben auch zwei oder drei Weine gibt als Begleitung, gibt es dann da eben zwei oder drei alkoholfreie Begleitungen. Also insofern nimmt man da natürlich schon Rücksicht. Vielleicht wird man auch irgendwann dahin kommen, dass man rein vegane Menüs anbietet. Das würde ich nicht ausschließen. Aber auch da wieder, Staatsküche bildet halt zwar kulturelle Entwicklung ab, aber ist natürlich nie progressiv, sondern also sie kann nie Avantgarde sein, sondern sie muss eben anschlussfähig an die Mitte der Gesellschaft sein.
Gut, und da sind Trends und die verändern sich. Vielleicht sind wir jetzt gerade, genau wenn wir in die USA und so weiter schauen, eher wieder auf dem Weg zurück, dass eben Nachhaltigkeitsfragen jetzt eben nicht genau so beantwortet werden, sondern im Sinne von, ich esse, was mir schmeckt und was ich will und demonstriere damit vielleicht auch, weil ich es kann. Ich würde gerne trotzdem noch einmal die Schattenseite ansprechen, weil der Berliner Politik Betrieb ja schon ein eigener ist und wo man schon sagen kann, naja, sowas wie Stress, Überforderung, Einsamkeit, auch möglicherweise soziale Zwänge. Ja, ich nenne das mal eine toxische Leistungskultur. Das gibt es dort ja schon. Und wenn wir an so Bücher denken von Peter Dausend und Horan Knaub, Alleiner kannst du gar nicht sein, nicht in allererster Linie um Drogenkonsum und Alkoholmissbrauch, aber am Rand natürlich auch, weil das eben dann das ist, was einen vielleicht nach langen oder zu langen Arbeitstagen in der Einsamkeit entspannt runterkommen lässt, was auch immer. Das ist dann vielleicht nicht das, was auf den Staatsbanketten passiert, aber im Politikbetrieb eben doch. Und ist vielleicht dann am ehesten die Frage, mit der man sich beschäftigen kann, hat sich das eigentlich von der Bonner zur Berliner Republik verändert. Ich glaube, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass wir mehr Einblicke haben, alleine schon durch die Medien, Selbstauskünfte, Stichwort gläserner Abgeordneter und so weiter.
Ja, glaube ich auch. Also da hat sich natürlich einfach das Gesellschaftsbild auch verändert, auch die Kultur hat sich verändert. Ich würde mal, also jetzt pauschal sagen, also es wird in Berlin viel Alkohol getrunken, ja. Ich glaube, dass aber Politiker und politiknah arbeitende Menschen sich dessen heute viel mehr bewusst sind. Ich würde mal pauschal sagen, in Bonn wurde aber mehr gesoffen. Das war auch damals mehr Alltagskultur. Ja, also dass zum Beispiel heute im Bundestagsrestaurant jemand mittags Alkohol trinkt, kommt ganz, ganz selten mal vor. Und in Bonn, da gab es den legendären FDP-Abgeordneten Detlef Kleinert, der halt, da gibt es auch, kann man sich auf YouTube angucken, volltrunken Reden im Bundestag hält. Und den habe ich selbst noch erlebt, wie der im Bundestagsrestaurant neben dem Plenarsaal saß und mittags soff. Der bestellte wohl, hat mir mal jemand erzählt, auch morgens in den Arbeitsgruppen erstmal eine Pulle Sekt, und die war dann mittags leer. Bei der SPD gab es Vorstandssitzungen, wo dann, also die mittags begann, wo dann auf dem Bestellzettel eine Flasche Cognac stand. Also da sieht man natürlich schon auch einen Wandel der Trinkkultur. Aber klar, es ist eine Droge. Alkohol, ich glaube, dass der Drogenkonsum da insgesamt auch vielfältiger geworden ist, aber auch offenbar, das Berliner Trinkwasser zeigt ja auch, dass offenbar in Berlin deutlich überdurchschnittlich Kokain konsumiert wird. Das hat vielerlei Spielarten, aber es wird eben jetzt anders darüber berichtet. Also wenn man über solche Bücher nachdenkt, wie beispielsweise auch von Jürgen Leinemann, Höhenrausch, da spielt ja auch Alkohol durchaus eine Rolle. Ich meine, Jürgen Leinemann eben als einer der großen Spiegeljournalisten, der eben selber einen Hang zu Alkohol hatte, überhaupt, dass auch Politik und Macht als eine Sucht begriffen wird. Da gab es mal auch schon vor 20 Jahren einen sehr guten Film drüber. Das zeigt natürlich, dass man sich dessen gewahrer ist, aber unterm Strich ist wahrscheinlich der Politikbetrieb, auch weil er transparenter geworden ist, weil Social Media eine andere Rolle spielen, weil dieses 24/7 Dauerfeuer medialer Natur und auch, also sowohl Senden als auch Empfang, dass das zugenommen hat. Also Politik ist sicherlich als Beruf schwieriger geworden, unmenschlicher geworden, als das in Bonn der Fall war. Also ich meine, dass sich jemand wie Willy Brandt als Bundeskanzler tagelang mit Depressionen zurückziehen konnte. Also diese legendäre Szene, wie dann Horst Ehmke mit einer Flasche Rotwein bei ihm morgens im Schlafzimmer aufsteht und auftaucht und sagt, Willy, aufstehen, wir müssen regieren, heute völlig undenkbar. Ich meine, wenn der Bundeskanzler für 6 Stunden mal verschwindet und man nicht weiß, wo er ist, gehen schon die Schlagzeilen los, Schlaganfall, Herzinfarkt, ich weiß nicht was, man will sich das gar nicht ausmalen. Auf der anderen Seite, was ich schön finde, ist, dass beispielsweise auch natürlich durch bittere Erfahrungen gespeist, aber auch Politiker heute darüber anders reden können. Also ich nenne mal das ein, wie ich finde, ganz positives Beispiel, Michael Roth, SPD-Bundestagsabgeordneter, der jetzt zur Bundestagswahl aufgehört hat und
Und auch darüber gesprochen darüber.
der eben auch ein Buch geschrieben hat über Depressionen, die er hatte. Und der hat jetzt sicherlich auch in seiner Partei dann aufgrund seines außenpolitisch ausgesprochen realistischen Kurses alles andere als eine einfache Zeit dann da gehabt mit seinen Genossen. Aber dass es möglich ist, darüber zu reden und dass es da eben auch mittlerweile eine ganze Reihe von Abgeordneten gibt, die das reflektiert haben, das finde ich schon gut und das kann man eigentlich kann man auch nur wünschen, dass das so weitergeht. Dass der gewissermaßen die Gegenseite wäre dann auch, dass man halt vielleicht auch, was Journalisten angeht, da etwas mildtätiger sein sollte, dass Journalisten mildtätiger auf Politik blicken sollten. Und auch, dass vielleicht wir als Bürgerinnen und Bürger mal überdenken sollen, was unsere Ansprüche an Politik sind, weil am Ende des Tages keiner von uns würde sich das ernsthafterweise wirklich antun wollen, außer man will unbedingt Politik machen. Aber von den Arbeitsbedingungen her ist das einfach furchtbar.
Lass uns positiv enden. Wir sind nämlich jetzt wirklich schon am Ende. Wir laufen fast aus der Zeit. Ich stelle dir noch eine kreative Frage zum Abschluss. Stell dir vor, du wärst Bundespräsident. Was wäre der Symbolwein deiner Amtszeit?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich jetzt aus keinem Weinbaugebiet komme. Also jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise aus Deidesheim käme, dann wird es natürlich Deidesheimer Herrgottsacker geben und da könnte ich dann das mit einer persönlichen Herkunftsgeschichte verbinden. Also das, da war Helmut Kohl meisterhaft, dann so was zu machen, auch mit dem Saumagen. Das war natürlich meisterhaft.
Ja, dann
Das
wärst du auf
ist
jeden
beim
Fall ein Riesling. Dann sind wir schon mal in der Region der Riesling.
Ja, nee, ich weiß nicht. Also bei mir wäre das wirklich ganz schwierig. Ich würde dann vielleicht wirklich mal gucken, was ich selbst am meisten mag. Und also mutmaßlich gäbe es dann eher badischen Spätburgunder. Das ist jetzt so von den, oder fränkischen Spätburgunder. Das sind so die Sachen, die ich persönlich am meisten mag. Aber das ist, weiß ich nicht. Ich habe, also, das ist, die Frage hat natürlich auch ganz viel Zukunftsmusik und Zutrauen. Also insofern vielen Dank für das Kompliment, Julia. Aber ich glaube, der Fall wird nicht eintreten. Und wenn, glaube ich, ist das das geringste Problem, wo ich mir auch die Kompetenz zutraue, das lösen zu können. Bei den anderen Anforderungen an das Amt bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich so geeignet wäre.
Es war eine Frage im Konjunktiv. Wir bleiben im Konjunktiv. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern aber noch kurz verraten, ob es eine Fortsetzung deines Buches geben wird.
Ja, würde ich eigentlich gerne machen, weil es hat sich tatsächlich in den letzten 10 Jahren viel getan und auch ein paar von den Beispielen, die ich jetzt genannt halte, beispielsweise das mit Putin, das ist eben relativ aktuell und ich glaube, ich könnte da eine Fortsetzung schreiben. Das ist dann aber verlegerisch nicht so ganz einfach, weil eigentlich das Thema so ein bisschen abverkauft ist. Auf der anderen Seite hat die Kulinarik, auch die Staatskulinarik, durchaus ein bisschen mehr. Ist ein bisschen mehr Thema geworden in den letzten 10 Jahren. Wenn ich dazu einen kleinen Beitrag geliefert habe, ist
Wir
das schön.
bleiben gespannt.
Ich muss mal gucken, ob ich die Zeit dazu finde.
Alles klar.
Also ihr werdet es aber alle erfahren.
Bis hierhin auf jeden Fall mit Wein Start machen, Dr. Knut Bergmann. Ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich spannende, interessante Gespräch.
Herzlich gern, vielen Dank, Julia. Bis bald.